Guten Morgen. Geht's euch gut? Ja? Top. Dann starten wir. Es geht heute um Gebet und deswegen würde ich euch bitten, gerade mal aktiv zu werden, aufzustehen. Wir beten nochmal kurz zusammen. Kriegt ihr hin, oder? Ja, Vater, wir wollen dir echt maximalen Respekt geben. Du bist der Höchste, du hast Himmel und Erde geschaffen, du hast auch uns gemacht und du bist echt unser Vater, du bist der lebendige, heilige Gott. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich bitten, lehr uns beten. Danke, Amen. Sag doch gerade nochmal zu Gott, was du willst du zu mir persönlich sagen über Gebet? Kannst doch vor dich hinmurmeln. Gut, könnt euch setzen. Dankeschön, gute Arbeit. So, hi YouTube. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, es geht heute um Gebet. Ich habe der Predigt den Titel verpasst, echte Männer beten. Es ist im Wesentlichen es ist eine Predigt über Gebet, aber es ist auch eine Ansprache an Männer. Aber ich dachte halt auch, wenn ich jetzt einfach nur, wenn da einfach nur steht Matthias Eller Gebet, dann ja, das interessiert keinen. Aber ich dachte, echte Männer beten, das setzt nochmal eine kleine Spitze und dass zumindest eine gewisse Erwartungshaltung da ist. Und es ist tatsächlich auch ein Impuls in die Richtung, also es wird tatsächlich auch darum gehen. Gut, also ja, wie gesagt, es ist im Wesentlichen eine Predigt über Gebet, von daher wird es jetzt nicht nur die Männer ansprechen, sondern auch die Frauen, hoffe ich. Aber es ist auch eine Ansprache an die jungen und älteren Männer, an die Jungen, die so, jetzt was weiß ich, 13 sind oder so, oder 14 oder 15, oder auch an die etwas Älteren. Ja, also erstmal zu dem Part mit den Männern. Grundsätzlich ist ja so, jetzt im letzten Jahrhundert haben die Frauenrechte stark zugenommen. Die Frauen haben immer mehr Platz in der Gesellschaft halt auch eingeräumt bekommen, auch sind in die Berufsfelder reingekommen, sind deutlich aktiver geworden und so weiter. Was eine super Entwicklung so im letzten Jahrhundert war. Wenn ich jetzt so die letzten gerade so 20 Jahre angucke, dann ist für mich so jetzt medial gesehen zumindest eine gewisse Tendenz, dass auch Männlichkeit ein bisschen in den Prozess unter Beschuss gekommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr was damit anfangen könnt, aber jetzt so teilweise hat man den Eindruck, dass in Medien so verkörpert werden muss, dass Männlichkeit was Schlechtes ist. Und dass Männer auf einmal irgendwie nur soft sein müssen, um noch akzeptiert zu sein halt irgendwie. Und dass du halt möglichst deine männlichen, etwas aggressiveren Charaktereigenschaften ein bisschen hinten anstellen musst und halt einfach soft und kompromissbereit sein musst, um ein Mann im 21. Jahrhundert zu sein. Und wenn ich jetzt so heute gucke, also ich finde, dass das Pendel da ein bisschen in eine gewisse Richtung ausgeschlagen ist. Aber wenn man jetzt so die Jugendlichen anguckt und auch was für Vorbilder die sich suchen, dann merkst du halt auch einfach, dass da ein gewisses Aufbegehren unter den jungen Leuten ist. Wenn du jetzt Schüler aktuell fragst, also erstens mal eine definitive Tendenz ist, Sportvereine sind nicht mehr so groß, aber die Leute gehen ins Gym. Ist einfach so. Die versuchen, ihre Muskelmasse zu vergrößern. Also es ist ein flächendeckender Trend, definitiv. Du fragst Teenager und du fragst die, wer sind deine Vorbilder? Und dann kommen tatsächlich Antworten wie Markus Rühl. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein etwas älterer Bodybuilder in den 60ern. Also witziger Typ, aber halt einfach so ein absoluter Oldschool-Testosteron-Bodybuilder, wie aus den 80ern halt. Das ist ein Vorbild. Anderes Vorbild, was ganz groß ist, ist so ein Ex-Kickboxer, den ihr nicht kennen braucht, das ist wirklich egal, aber das würdet ihr jetzt, wenn ihr auf YouTube und so weiter unterwegs seid, wüsstet ihr, wer es ist. Smarter Typ, tougher Typ, aber halt auch sehr krude teilweise. Aber was so ein bisschen dahinter steckt, ist halt einfach, dass junge Männer halt einfach denken, ey, was soll ich denn jetzt hiermit machen? Ich habe ja halt auch einfach so dieses bisschen, dass ich mich beweisen will, dass ich tough sein will, dass ich maskulin sein will und mir wird erzählt, dass das was Schlechtes ist. Und da sagen junge Männer halt ein Stück weit, da habe ich keinen Bock drauf, mir das erzählen zu lassen. Und wisst ihr was, sie haben recht. Also sie haben recht. Gut, von daher, weißt du, Männer, so dieses eher toughere und so weiter, ist eine gute Sache, die Gott in dich reingelegt hat. Und es ist real. Ja, also du darfst als Mann schon auch tough sein und darfst ein paar Ecken und Kanten haben, das ist eine gute Sache. Du bist so gemacht worden von Gott, es ist kein Fehler, es ist eine gute Sache. Ja, aber auch darum geht's jetzt nur bedingt. Also ich meine, es ist jetzt eine christliche Predigt und jetzt seit dem Kindergottesdienst weißt du, was die Antwort auf alle christlichen Fragen ist. Wenn ich jetzt also dich frage, lieber Mann, wer ist dein Vorbild für echte Maskulinität, dann antwortest du, Jesus, sehr cool, ihr habt aufgepasst. Damit kommst du im Kindergottesdienst schon mal gut durch. Wenn du dir einfach merken kannst, du antwortest auf die Frage mit Jesus, dann hast du wahrscheinlich 80% der Fragen hast du richtig beantwortet. Also es wäre cool, wenn du das hinbekommst. Ja, und im Wesentlichen geht es darum, es geht um Jesus. Also ich habe festgestellt, wenn du über ein Thema in der Bibel was wissen willst, es schadet nie, auf Jesus zu gucken. Fang mit Jesus an und ende mit Jesus. Das ist ein smarter Move. Wenn du die Bibel verstehen willst und interpretieren willst, mach das als Leitlinie, als Erste schon mal, und damit kommst du gut klar im Wesentlichen. Gut, von daher, wir werden uns im Wesentlichen Jesus und sein Gebetsleben angucken. Und die ersten drei Evangelien teilen sich sehr viele Inhalte, aber es haben auch die einzelnen Evangelien gewisse Schwerpunkte. Und Lukas beispielsweise, also wenn du jetzt zu Markus guckst, Markus betont eher so den Action-Aspekt. Ein Riesenwort in Markus ist sogleich. Und sogleich stand er auf, nahm seine Matte und ging umher und so weiter. Lukas nimmt sich mehr ein bisschen Zeit, die Geschichten zu erzählen. Und er legt auch einen Schwerpunkt auf das Gebetsleben von Jesus als Hintergrund. Und von daher werden wir uns das Lukas-Evangelium gleich angucken und was er über das Gebetsleben von Jesus zu sagen hat. Gut. Zweite Strategie teilweise, um nochmal, um die Bibel zu verstehen und auch Männlichkeit zu verstehen, ist, den Anfang anzugucken. Also um zu gucken, warum wir sind, wie wir sind, schauen wir uns den Anfang der Bibel an, und um zu sehen, wie wir sein sollen, gucken wir uns Jesus an. Okay? Also es ist eigentlich nicht verkehrt, das so zu handhaben, meiner Meinung nach. Gut, und damit startet die Predigt im engeren Sinn. Ihr seid ready. Seid ihr bereit? Bernd, du bist ready? Du bist bereit, heißt das auf Deutsch? Cool. Gut, dann predige ich jetzt zum Bernd und zu allen anderen auch, aber hauptsächlich zu dir. Wenn man die Schöpfungsgeschichte am Anfang sich nochmal anguckt, da sieht man ein paar Sachen, ein paar Fakten über Männlichkeit. Das erste, ja, Gott hat zuerst den Mann geschaffen, er hat ihn in seinem Ebenbild geschaffen. Er hat erst einen Klumpen Erde genommen, hat ihn geformt und hat dann seinen Geist reingepustet und er wurde zum lebendigen Wesen im Ebenbild Gottes. Dann hat Gott gesagt, das ist nicht gut, dass der Mann allein ist, und hat ihm aus seiner Rippe eine Frau bereitet. Auch das ist euch bekannt. Diese Fakten sind euch bekannt bis dahin, nehme ich an. Was da drin schon mal steckt, also Mann und Frau, für euch geht's genauso. Ja, wir sind ein Stück weit irdisch, wir sind aus der Erde geformt und gehen auch zur Erde zurück. So diesen irdischen Aspekt, den hat ja auch jeder von uns, und dass das ein Teil deines Tagesablaufs bestimmt, das wirst du ja auch bestätigen können. Ein Teil deiner Energie geht dafür drauf, Essen in deinen Magen zu stopfen, täglich, was aus der Erde rausgekommen ist. Das Gras gewachsen, die Kuh hat's gefressen, die hat Milch draus produziert, die trinkst du, oder du isst die Kuh auf. Also du füllst dich halt mit Zeug, was aus der Erde rauskommt. Und dann verbringst du noch Energie damit, das Verdaute wieder loszuwerden. Dieser irdische Aspekt, der steckt in uns drin, das wird jeder von uns bestätigen können. Ja? Wirst halt auch nicht los. Jesus musste auf Toilette, du musst auf Toilette. Dieses Irdische an unserer Existenz ist real. Auf der anderen Seite, du bist im Wesen, im Ebenbild Gottes geschaffen, und es ist ja auch, jeder Mensch hat so dieses Trachten nach dem Höheren in sich drin. Wir sind in der Gefallenwelt, aber wenn du die Weltgeschichte und alle Kulturen querbeet anguckst, sind Atheisten Fußnote. Jeder hat dieses, was anbeten zu wollen, was größer ist als er, in sich drin gehabt in der Geschichte. Jetzt zu tun, als wären alle Leute Atheisten und die Religiösen komisch, ist eine recht verzerrte Darstellungsweise der menschlichen Geschichte, weil alle beten an, und auch heute, ja klar, wir glauben nicht an Gott in Deutschland, aber schau den Fußballstadion an und das ist auch wie ein Gottesdienst. Warum solltest du feiern, wenn das Bällchen 5 Zentimeter über die Linie gerollt ist, und jubeln für Schwarz-Gelb oder Blau-Weiß? Es macht keinen logischen Sinn, aber es ist halt einfach dieses Trachten in dir drin, was hochzuhalten, was größer ist als du. Eine Sache halt einfach zu verfolgen, die größer ist als du. Also ja, das Trachten nach dem Göttlichen ist in uns angelegt, das ist drin. Wir haben als Männer die Kraft, absolut schöpferisch zu sein und geniale Sachen zu machen. Das ist das Ebenbild Gottes in uns. Und ja, wir brauchen eine Frau, die meisten von uns Männern. Es ist so, ohne bist du nicht komplett, bis auf wenige. Gut, dann wollte Gott nicht, dass der Garten Eden wie ein Gefängnis ist. Er hat dem Mann auch eine Exit-Strategie gegeben, einen Ausweg, und hat halt gesagt, ich habe dir all das hier gegeben, es ist alles für dich geschaffen, damit du genug hast und dir an nichts mangelt. Nur diese eine Sache von diesem einen Baum, da isst du nicht von. Und damit, wie gesagt, hat Gott ihm die Möglichkeit gegeben, sich halt auch gegen den Herrn zu entscheiden. Und diese Möglichkeit ist halt auch in uns drin. Der Mensch hat es logischerweise gemacht, ist rausgeschmissen worden. Und so ist es halt, in Männern ist eine starke Möglichkeit, im Gottes Ebenbild halt zu sein und geniale Sachen zu machen. Aber wir können es auch gegen Gott wenden und Sachen machen, die halt einfach total destruktiv sind. Also dieses Spannungsfeld halt einfach, dass Männer und auch alle insgesamt halt möglich sind zu den genialsten Sachen und zu den schrecklichsten Sachen. Das ist halt auch seit Anfang in uns drin. Okay, gut. Adam hat gesündigt, ist rausgeschmissen worden und eine Stelle möchte ich durchlesen, weil ja, da unterscheidet sich ein bisschen zwischen Männern und Frauen unsere menschliche Existenz. Also ihr habt schon festgestellt, dass Gott dann halt auch Flüche ausgesprochen hat, nachdem er sie rausgeschmissen hat aus dem Garten Eden. Könntest du mir meine Wasserflasche nochmal bringen? Danke. Okay, gut, und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Das ist was Frauen halt auch einfach erleben durften in der Geschichte. Zum einen halt einfach, dass die Schwangerschaft kein Zuckerschlecken ist und es wahrscheinlich keinen Spaß macht, ein Kind zu gebären. Würdet ihr es bestätigen? Hat nicht so viel Spaß gemacht? War nicht so toll. Okay, das können wir uns Männer halt auch nicht so vorstellen, wie tough ihr da seid an der Stelle. Und die zweite Sache, das Verlangen der Frauen ist nach den Männern, aber die Männer herrschen über sie. Nein, die Geschichte ist nicht nur eine Geschichte der Ausbeutung von Frauen, aber ich denke so dieses, dass Männer halt ihr Mehr an Power halt einfach ausnutzen, um den Daumen drauf zu halten, das haben ja schon auch Frauen in der Geschichte erlebt. Es ist ein Stück weit, es ist keine gute Sache, es ist Teil des Fluchs, aber es ist halt Teil der menschlichen Realität. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dorn und Disteln sollen sie dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und ja, wie gesagt, die männliche Geschichte ist auch eine Geschichte von wunderbaren Taten, halt einfach, wie Leute Geniales geschaffen haben, halt einfach durch die schöpferische Kraft in ihnen. Aber ich denke, die meisten Männer, die halt im Erwachsenenalter angekommen sind, würden auch sagen, das beschreibt einen Teil der männlichen Realität. Du plackst dich ab, du versuchst dem Erdboden seine Frucht zu entreißen und er will sie dir nicht geben. Du powerst, du hast die Last auf deinen Schultern und es reicht irgendwie nicht. Also, kennt das irgendwer, der jetzt irgendwie Ü20 ist und Verantwortung übernommen hat im Leben? Männer? Nein? Nie kennengelernt. Nein, es beschreibt nicht irgendwie einen gewissen Bereich der männlichen Realität. Ein Stück weit schon. Also ein Stück weit meiner Meinung nach, also ich kann damit was anfangen. Ich finde, das beschreibt männliche Realität halt einfach, dass du denkst, boah, ich muss buckeln. Und dann reicht's aber teilweise nicht und dann buckel ich noch mehr und fühlt sich einfach nicht cool an. Aber ich habe halt einfach die Verantwortung, ich kann sich einfach meine Pflichten dran geben. Ich muss jetzt stehen in der Situation. Ich finde, das beschreibt männliche Realität. Und auch das ist nicht Gottes Wille im engeren Sinn, aber es ist halt der Fluch, der gekommen ist und es ist Realität. Es ist so. Gut. Ich habe als Illustration, das habe ich mir von Klaus Ringelstein geklaut, der es irgendwann mal verwendet hat vor, was weiß ich, 20 Jahren oder so, und ich fand die Illustration cool, weil ich kann mich immer noch dran erinnern, obwohl es über 20 Jahre her ist. Also er hatte zwei Streichhölzer dabei, natürlich nur kleine, ich habe große. Okay. Also er hatte, glaube ich, zwei dabei und ich habe ein paar mehr, aber jedenfalls, guck mal, Mann, das bist du, okay? Also ein großes Streichholz macht richtig was her, ganz schön cooles Teil und die Spitze ist auch schön blau angemalt, sieht fett aus. Und ich habe jetzt tatsächlich zu blau, nicht zu pinken gegriffen, merke ich gerade. Ist prophetisch. Also ja, das ist das männliche Streichholz. So, das bist du. Du hast eine gewisse Stärke, eine gewisse Festigkeit. Und du bist auch ein bisschen flexibel. Aber was passiert, wenn zu viel Druck drauf kommt? Was passiert? So, meine ganze männliche Stärke. Ich habe das Streichholz zerbrochen. Das Streichholz mit zu viel Druck drauf zerbricht. Und ja, ein Mann funktioniert und ein Mann kann auch was aushalten, aber wenn der Druck zu viel wird, dann passiert das damit, okay? Also, dass Männer zerbrechen, ist doch auch eine Realität, oder? Ist das jetzt einfach, was ich mir aus den Fingern gesogen habe? Oder würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt die Gesellschaft im Großen anguckt, gibt es das schon, dass Männer halt auch einfach zerbrechen? Wenn der Druck zu groß wird, die wollen stehen bleiben, wollen fest bleiben, wollen stark bleiben, aber irgendwann ist zu viel, dann machst du krrk. Und das ist halt auch einfach so, es ist so. Also mein Vater ist auch so, als ich Jugendlicher war, also der ist zerbrochen, also so wie ich mir das zusammengereimt habe aus den Erzählungen, war es halt, er war arbeiten, hatte eine Familie, hat ein Haus gebaut und irgendwann wurde es einfach zu viel. Es wurde einfach zu viel. Dann hat er noch einen Schlaganfall bekommen und ich habe halt, als ich Jugendlicher war, Also mein Vater war halt einfach so wie das jetzt hier. Das würde ich sagen, beschreibt so, wie er damals war. Also dass Männer so enden können, das ist auch eine Realität. Also ich zumindest habe es so erfahren und ich denke, der ein oder andere wird auch seine Geschichten dazu erzählen können, oder? Schon. Gut. Ja, warum ist das so? Hat Gott jetzt einfach so Streichhölzer gemacht, damit sie kaputt gemacht werden? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Der Plan ist nämlich eigentlich der hier. Das hier ist der Herr, das ist Gott, das bist du, okay? So, wenn du jetzt alleine bist, wie gesagt, wenn ich jetzt zu viel Druck drauf gebe, eins kann ich noch entbehren, dann passiert das da, okay? Das bist du. Aber es ist halt nicht der endgültige Plan. Der eigentliche Plan ist, du hier, sorry, du hier, Gott da. Und dann ist der Gedanke, dass du dich in deiner Beziehung zu ihm, im Gebet und so weiter, an ihn dran bindest. Und ich habe jetzt noch mein Bild fahren und ich illustriere es nur kurz, weil ich das Mikro nicht so lange loslassen kann. Das ist der Plan, wie ein Mann aussehen soll. So soll ein Mann aussehen. Okay? Das ist der Plan von der Schöpfung her. Du hast ja am Anfang gesehen, Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. Und als er im Garten Eden war, ist er auch nicht allein durch die Gegend gerannt. Da war Gott ja auch mit im Spiel. Es waren nicht nur Adam und Eva, sondern Gott war auch da und hat abends ist er zu denen gekommen, hat mit denen geredet und so weiter. Es ging auch um die Gemeinschaft mit Gott. Das, lieber Mann, ist der Plan für einen echten Mann. Okay? So soll das aussehen. Und dann passiert auch das da idealerweise nicht mehr. Okay? Weil als Mann alleine zu viel Druck, es gibt halt auch, das können halt jetzt die 18-, 20-Jährigen können das nicht schnallen. Ich weiß es. Das kannst du leider nur hier verstehen, aber noch nicht hier verstehen. Als 18-, 20-Jähriger denkst du halt, du bist halt voller positiven Testosteron. Das hat noch nicht seine Wirkung auf deine Haare entfaltet, dein Testosteron, sondern nur auf deine Muskulatur. Und du denkst da, du kannst die Welt aus den Angeln heben und du kannst alles tun und die Alten, lass sie mal erzählen, die sind halt einfach schwach, aber ich nicht. Ich bin ja voller Power. Sorry, du kannst es einfach, den Aspekt kannst du nicht schnallen. Ja, du hast recht, du bist voller Power und die ist gut, diese Power, die sollst du einsetzen, um die Gesellschaft zum Positiven zu verändern. Definitiv. Aber was du halt nicht kennengelernt hast, ist, dass es für jeden Mann diesen Punkt gibt, wo es zu viel ist. Jeder hat den. Jeder einzelne einsame Mann auf diesem Planeten hat diesen Punkt, wo es too much ist. Egal wie viel Power er hat. Es gibt den Punkt. Und die Sache ist, du hast nicht in der Hand. Du hast nicht in der Hand, ob dieser Punkt kommt, wo zu viel Druck da ist. Du kannst so viel Work-Life-Balance drauf achten, wie du magst. Es gibt gewisse Faktoren im Leben, die hast du nicht unter Kontrolle. Von daher ist das Smarteste, was du machst, das da. Weil, wie wir eben gehört haben, Gott kann nichts erschüttern, aber dich kann alles Mögliche erschüttern, was du noch gar nicht kennst. Du kannst auf so viele Weisen erschüttert werden, wie du es nicht mehr weißt. Du weißt es einfach nicht. Okay. So, das war der erste Punkt. Männer sind in gewisser Weise auch diesem Fluch ausgesetzt, dass der Erdboden verflucht ist und sie sich abplacken und es irgendwie nicht zu reichen scheint. Aber das ist nicht der endgültige Plan Gottes. Du sollst eigentlich an Gott dran gebunden sein. So, das war der erste Punkt. Und jetzt wenden wir uns dem Lukas-Evangelium zu. Wo sind die Leute, die noch eine echte Bibel mit dabei haben? Sei gesegnet, Bruder und Schwester im Herrn. Ist eine gute Sache. So, wir machen jetzt tatsächlich ein wenig Bibelarbeit. Ist okay, dass wir in der christlichen Kirche ein bisschen Bibelarbeit machen? Männer, seid ihr zufrieden? Ja, wir schauen in die Bibel rein. Gut, wir starten am Anfang. Ich bin jetzt im zweiten Kapitel und dann gehe ich so ein bisschen durch ein paar Stellen aus dem Lukas-Evangelium durch. Kann sein, dass ich ein bisschen zu schnell bin für die Leute, die jetzt mitblättern. Wenn ich was Längeres lese, sage ich Bescheid. Also wir sind in Lukas 2, Jesus ist geboren worden, wurde im Tempel dargestellt als kleines Baby. Dann gehen sie zurück nach Nazareth. Und nachdem sie alles vollbracht hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Also Jesus hat sich seiner Schöpfung absolut ausgeliefert. Er ist Baby geworden, ist Säugling geworden, hat sich menschlichen Eltern anvertraut. Er hat seine ganze Göttlichkeit im Himmel abgelegt, ist Mensch geworden. Gleichzeitig Gott, gleichzeitig Mensch. Ist erstmal gewachsen an Gnade und Weisheit und so. Und dann, als er 12 war, ist folgende Episode passiert. Die kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Die sind nach Jerusalem gewandert zum Passafest. Und Jesus ist im Tempel zurückgeblieben und hat dann mit den Schriftgelehrten sich unterhalten. Und seine Eltern dann meinten dann, ey, was machst du? Wir waren doch auf dem Weg nach Hause. Warum hast du uns verlassen? Das kannst du nicht machen. Und er sprach zu ihnen, Vers 49, in Kapitel 2 sind wir noch. Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Also, eine Sache, die man hier sieht, und das ist jetzt auch, wenn wir jetzt über Gebet reden, eine der Grundlagen. Bei Jesus war in ihm drin halt schon als kleines Kind dieses Verlangen, bei seinem Vater im Himmel zu sein. Okay? Dieses Verlangen, bei deinem Vater zu sein. Dass du nochmal über dein irdisches Zuhause ein anderes Zuhause hast, wo du eigentlich sein möchtest, weil du da eigentlich hingehörst, weil da dein echter, realer Vater ist und du mit ihm Zeit verbringen möchtest. So, dann ist er zurückgegangen, hat sich seinen Eltern unterordnet und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Finde ich auch cool, dass Jesus sich untergeordnet hat. Ja, Jesus hat halt auch im realen Leben funktioniert, das finde ich halt auch ganz schön. Auf der einen Seite hatte er ein Gebetsleben, auf der anderen Seite hat er halt auch in der realen Welt funktioniert. Ich finde es halt ganz cool, dass Jesus auch einen Job hatte. Finde ich das auch cool. Finde es auch gar nicht schlecht eigentlich, dass er Handwerker war. Also das Wort Tekton ist so ein bisschen, ist nicht ganz klar, was es war, aber es wird ja traditionell als Zimmermann übersetzt oder Tischler, sowas in der Richtung. Auf alle Fälle ist es ein Handwerker. Jesus wusste, wie man sich die Hände schmutzig macht, wie man anpackt und auch einfach mal einen Job zu Ende bringt, wie man was baut, was Bestand hat und was nicht nach 3 Wochen einstürzt. Also er hat halt auch einfach was in die Hand genommen und was gebaut. Finde ich cool. Also ich persönlich finde das cool. So, dann die Taufe von Jesus. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete. Da tat sich der Himmel auf. Und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Die anderen Evangelien berichten auch diese Begebenheit, aber Lukas ist der Einzige, der diesen Zusatz und betete mit reinpackt. Also Jesus lässt sich taufen, er stellt sich identifiziert sich mit den Sündern in dieser Taufe, die ja eine Taufe der Buße war. Obwohl Jesus nicht gesündigt hat, hat er sich trotzdem taufen lassen. Nachdem er sich hat taufen lassen, hat er gebetet, sagt Lukas, und dann hat sich ihm der Himmel aufgetan. Und was ist passiert? Der Heilige Geist ist auf ihn runtergekommen. Punkt 1 und Punkt 2, Gott hat hörbar zu ihm gesprochen, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So, das ist tatsächlich jetzt, wenn wir über Gebet reden, schon ein zentraler Punkt an dieser Stelle. Also erste Sache. Danach erst und auch nach seiner Fastenzeit fängt er die Wundertätigkeit, hat von Jesus angefangen. Vorher hat er ja gar keine Wunder getan, bis er 30 war. Er hat im Gebet die Kraft vom Heiligen Geist empfangen und erst danach war er halt auch in der Lage, Wunder zu tun. Das, wie gesagt, ist halt auch schon eine Sache, warum wir Zeit im Gebet verbringen sollten, weil wir da die Power vom Heiligen Geist empfangen, um dann Sachen tatsächlich auch tun zu können, die über das Natürliche hinausgehen. Ohne Gebet kriegst du diese Power halt auch nicht. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, du siehst ja auch, dass Gott jetzt hier ihn bestätigt hat und gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ich denke, wenn ich jetzt gucke, für viele ist der Gebet nicht so einfach jetzt hier in dem Raum, könnte ich mir vorstellen, weil du halt auch, du denkst halt, wenn du an Gebet denkst, hast du dieses innere Bild von der religiösen Pflicht, was trocken ist, was Mühe macht, wo willst du es noch reinpacken in deinen Tagesablauf, da passiert ja auch nichts. Aber es ist, ein Stück weit hängt es an deinem Gottesbild, dass du halt, was du jetzt denkst, wer Gott ist, der jetzt irgendwie 10.000 Erwartungen an dich hat, was du erst abarbeiten musst, damit er dich annimmt. Aber es ist so, wenn du zu Gott kommst, kommt als erstes diese Bestätigung von Gott. Du bist mein geliebtes Kind, ich hab dich lieb. Das musst du halt für dich auch mal erfahren und kennengelernt haben, um Gebet wirklich auch wertschätzen zu können. Weil damit fängt Gebet an. Es ist diese Bestätigung von Gott zu dir, dass er dich einfach als ein Vater, sein Kind annimmt. Dann macht halt auch, erst ab diesem Punkt kann Gebet halt auch flutschen und es ist nicht nur so, dass du denkst, boah, jetzt 10 Minuten, es fühlt sich an wie 300 Stunden, wie soll ich das überleben? Da fängt's an. Okay. Jesus hat sich taufen lassen und dann ist er in der Vollmacht losgegangen, hat angefangen, Wunder zu tun. Und dann schreibt Lukas an verschiedenen Stellen immer Folgendes. Also es kommen dann immer so Geschichten, wie Jesus Wunder tut. Aber zwischendurch kommt dann so ein Nebensatz. Lukas 4:42. Also erst wird beschrieben, wie er einen Haufen Kranke geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat. Lukas 4:42. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort. Und die Volksmenge sucht ihn und so weiter. So, er hat sich zurückgezogen und die Volksmenge hat ihn trotzdem gesucht. So, was hat Jesus an diesen abgelegenen Orten gemacht? Was hat er gemacht? Wenn du ein Kapitel weiter guckst, Kapitel 5, Vers 16, vorher auch verschiedene Heilungen. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. So, wenn... Also wie gesagt, die Bibel sagt, dass Jesus seine Göttlichkeit abgelegt hat und die Wunder, die er getan hat, in der Kraft des Heiligen Geistes getan hat. Er sollte ja für uns ein Vorbild in der Weise sein, dass wir für uns sagen können, genauso wie Jesus das gemacht hat, muss ich auch leben. Wenn Jesus das jetzt nur als Gott getan hätte, dann kannst du ihm nicht nacheifern, weil du nicht Gott bist. Das ging jetzt wahrscheinlich etwas zu schnell, aber der Punkt wurde schon verschiedentlich geäußert. Schau mal, wenn Jesus nur als Gott diese Wunder getan hätte, dann musst du ja sagen, sorry, da bin ich fertig, da kann ich nicht mithalten, weil ich bin nicht Gott. Ja? Aber jetzt ist es so, Jesus hatte seine Göttlichkeit und seine göttliche Power im Himmel zurückgelassen und er hat die Wunder, die er getan hat, erst getan, nachdem der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Also nur durch diese Kraft können die Wunder gewirkt werden, so hat er die Wunder gewirkt, so können wir, wenn wir sie dann tun, Wunder tun. Und dann stellst du ja fest, was hat Jesus gemacht, damit das auch so bleibt, damit die Power fließt. Er hat sich immer wieder zurückgezogen an einsame Orte und hat sich ausgedehnte Zeiten zum Beten genommen. Also er hat nicht einfach nur sein guter Abendgebet gebetet. Danke, lieber Jesus, für den schönen Tag. Mach, dass die Nacht gut wird und dass auch der Tag morgen schön wird. Amen. Gute Nacht. Dass jetzt so die Power nicht fließt, ist ja schon ein Stück weit logisch, oder? Also ist logisch, auch wenn es jetzt so ein 5-Minuten-Gebet ist. Wird es wahrscheinlich auch nicht bringen. Also meine Erfahrung ist, im Gebet werden dir, ich rede etwas langsamer, lieber Caleb, das ist besser. Im Gebet ist es ja auch so, meine Erfahrung, dir wird nicht der rote Teppich ausgerollt. Es ist doch immer so ein gewisser Widerstand ist da, den du erstmal überwinden musst, bis es flutscht. Rede ich was bei euch irgendwie gehört, also was Anklang findet oder denkt ihr, nee, bei mir sofort ist die Power da, immer, jeden Tag, jedes Mal. Also bei mir ist das nicht der Fall. Es gibt so einen leichten Widerstand, den du überwinden musst und deswegen reichen die 5 Minuten reichen meistens nicht. Du brauchst halt auch mal, 10 Minuten am Stück in Sprachen reden. Mal eine Viertelstunde rein investieren und irgendwann merkst du dann, boah, auf einmal kommt die Freude, der Friede kommt, die Power kommt, aber halt nicht am Anfang sofort, zumindest bei mir nicht. Deswegen meistens die Instant-Gebete bis in 5 Minuten mal reintun in mein Gebet, in mein Glaubensleben. Manchmal ist es nicht genug. Zum Beispiel, nächste große entscheidende Sache in Jesu Leben, Kapitel 6. Jesus wollte aus seinen ganzen Nachfolgern, wollte sich 12 Jünger auswählen. Und was hat er vor dieser bahnbrechenden Entscheidung gemacht? Was schätzt ihr, was jetzt die Antwort sein wird? Er hat gebetet. Wie lange hat er gebetet? Oh Gott, bitte zeig mir meine 12 Jünger. Danke. Ich bete im Glauben. Deswegen reichen 30 Sekunden. Amen. So, was sagt die Schrift? Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Jesus hat an dieser Stelle eine ganze Nacht im Gebet zugebracht. Und das stretcht jeden hier in diesem Raum. Die Vorstellung, jetzt eine komplette Nacht im Gebet zu verbringen. Ich denke, dass wahrscheinlich 80% dir sagen würden, das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen. Wie soll denn das funktionieren? Also abgesehen davon, dass ich nach Stunde 1 eingeschlafen bin, wie soll ich denn die Nacht mit Gebet füllen? Ja, das stretcht uns. Aber es zeigt uns ein Stück weit, in welche Richtung es geht. Jesus hat in diesen 3 Jahren die ganze Welt aus den Angeln gehoben, aber er hatte auch eine Tiefe des Gebets. So, wir blättern ein wenig weiter. Dann ist jetzt so die Frage, was lief denn da so ab, als er jetzt die ganze Zeit im Gebet mit dem Vater verbracht hat? Kapitel 9, Vers 18, und es geschah, als er einmal für sich allein betete und die Jünger in seiner Nähe waren und so weiter. Und dann fragte sie, für wen halten die Leute mich, für wen haltet ihr mich? Also, er hat für sich allein gebetet und die Jünger waren in der Nähe. So, dann nächster Schritt, Vers 28. Es geschah bei ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Also Jesus hat jetzt hier tatsächlich 3 von seinen Jüngern mitgenommen, um ihm mal zu zeigen, wie sieht denn das aus, wenn ich auf den Berg gehe und bete. Er hat sie mitgenommen. Was haben die Jünger als erstes gemacht? Was schätzt ihr, was die Jünger als erstes gemacht haben auf dem Berg? Sie sind eingeschlafen, wie sie das immer gemacht haben bei diesen Aktionen. Wie wir es auch machen würden, leider. Beim ersten Mal würden wir auch einpennen, das ist einfach so. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber wachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Also die wachen auf und denken, wow, weißt du, er strahlt völlig und da sind 2 unbekannte Leute, die strahlen auch bei ihm. Und dann redet Petrus das Erste, was in so einen Sinn kommt, boah, genial, lass uns 2 Hütten bauen. Einfach völlig, also total random, ist auch so ein englisches Jugendwort. Also er sagt halt was total, okay, lass uns ein paar Hütten auf dem Berg bauen. Das war jetzt seine Reaktion. Was nichts beigetragen zu dieser Situation in irgendeiner Weise, weil die Hütten keine Funktion gehabt hätten und es war einfach eine komplett sinnlose Idee. Aber er hat halt geschlafen und war erstmal schockiert von der Situation. Gut, aber was kann man jetzt mitnehmen aus der Szene? Weißt du, was ist passiert in den Zeiten, wo Jesus sich zurückgezogen hat und Zeit mit Gott verbracht hat? Eine Sache, die passiert ist, also ja, er hat halt auch übernatürliche Sachen erlebt. Die Power war da, die Herrlichkeit war da und es sind ihm auch Engeln und teilweise Heilige des Alten Testaments begegnet. Das, wie gesagt, das ist jetzt die Profi-Variante, also da bin ich noch nicht angekommen und ich denke, die wenigsten aus unserer Gemeinde. Also ja, es sind Engel offensichtlich da, wir nehmen sie halt nur nicht immer wahr. Aber das ist jetzt schon mal Gebet für Fortgeschrittene. Aber eine Sache, die auch passiert ist, Gott hat ja durch diese 2 Leute über das geredet, was passieren sollte, wie er in Jerusalem sterben würde und so weiter. Also Jesus wurde von Gott halt von langer Hand vorbereitet. Gott hat halt in diesen Gebetszeiten ihm gesagt, was passieren würde. Das und das wird passieren in so und so vielen Wochen oder in so und so vielen Monaten und dass er schon vorbereitet ist. Also eine Sache, die für Jesus passiert ist im Gebet, ist, dass Gott ihn vorbereitet hat auf die Dinge, die kommen. Und das passiert halt auch, wenn du die ausgedehnte Zeiten mit Gott nimmst. Du wirst halt auch vorbereitet für dein Leben. Du wirst halt für den nächsten Tag halt auch vorbereitet, wenn du dir am Tag vorher oder morgens halt Zeit nimmst fürs Gebet. Du reagierst halt nicht nur die ganze Zeit. Wenn ich Jesus angucke, so in den Evangelien, dann bin ich immer wieder ziemlich beeindruckt, wie cool er Sachen gelöst hat. Also Leute kamen ja halt einfach mit schlechten Absichten zu ihm, wollten ihm eine Falle stellen. Und Jesus hat immer den passenden Spruch parat gehabt. Wer würde sich nicht wünschen, dass auch sein Leben so wäre? Es kommt eine Herausforderung und du hast einfach in der Situation gerade mal den passenden Spruch. Die kommen und wollen dir böse und du hast halt einfach was komplett den Boden unter den Füßen wegzieht, was gleichzeitig smart ist, was das nötige Maß an Konfrontation hat, aber auch nicht respektlos ist. Und wo hat Jesus das bekommen? Er war halt vorbereitet. Im Johannesevangelium sagt Jesus, der Sohn tut nichts aus sich selbst, sondern nur das, was er den Vater tun sehen. Also Jesus ist nicht einfach rumgerannt und hat gesagt, heute mache ich das und das und das und das, sondern er hat sich erst Zeit genommen, zum Vater zu gehen, dann hat er gesehen, was dran ist und dann hat er das gemacht. Das war das Erfolgserlebnis von Jesu Dienst in diesen 3 Jahren. Er ist nicht einfach rumgerannt und hat Sachen gemacht, sondern er hat erst gebetet. Okay? Es ist wie auf der linken Seite und auf der rechten Seite, du hast ja auf beiden Seiten ein Bein. Du machst erst rechts einen Schritt und dann machst du links einen Schritt. Dann rechts und dann links. So war Jesu Leben eine Abfolge von erst beten, dann handeln. Dann wieder beten, dann wieder handeln. Dann wieder beten, dann wieder handeln. Das ist halt auch das Erfolgsrezept, was Gott für uns hat. Sonst, wenn du nur auf der einen Seite läufst, humpelst du nur. Also jetzt ein bisschen plattes Bild vielleicht, aber zu mir spricht es ein bisschen. Ich meine, es gibt auch Christen, jetzt mit denen kannst du ein Gebetstreffen machen und da ist auch Kraft da. aber die funktionieren einfach nicht im Alltag. Die kriegen es nicht gebacken, mal einen Job irgendwie über längere Zeit zu halten und sind einfach zu nichts Nutze in der realen Welt. Kein Arbeitgeber kann mit denen was anfangen. Da denke ich als Christ dann, ohne mich jetzt aus dem Fenster lehnen zu wollen, ist es nur was ich dann denke, das nutzt halt nichts. Ich finde es gut, dass du eine Beziehung zu Jesus hast und das ist super wichtig und das ist ja auch das A und das O, aber du nutzt keinem was außerhalb von Gemeinden, von vier Wänden von Gemeinde, weil sich keiner auf dich verlassen kann. Das ist nicht cool. Auf der anderen Seite gibt es halt auch genug Leute, die auf dem anderen Bein hinken. Die schaffen, 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 schaffen und schaffen noch ein bisschen mehr und buckeln noch ein bisschen mehr und arbeiten noch ein bisschen mehr, aber nehmen sich nie Zeit, mal überhaupt rauszufinden, ob das überhaupt die richtige Sache ist, die sie da machen. Oder ob sie es auf die richtige Weise machen. Und die auch nie jetzt die Power auch mal empfangen, sondern nur aus der eigenen Kraft das machen. Ich denke, dieser Teil ist wahrscheinlich mehr ausgeprägt bei uns in der Gemeinde. So, oder bei Gemeinden unserer Couleur. Ich denke, dass es eher mehr Leute von der Seite gibt als von der anderen. So übergeistliche Leute. Es gibt ein paar, also jetzt nicht, ich will jetzt nicht Leute in diesem Raum ansprechen. So in den 20 Jahren Christsein gab es so ein paar von diesen übergeistlichen Leuten, die aber nichts getaugt haben im Alltag. Sorry für die Ausdrucksweise. Aber halt mehr Leute, die zu sehr halt einfach, die stehen halt auf und machen ihren Kram und machen nur ein bisschen mehr und dann abends beten sie kurz, danke für den Tag, Amen. Also davon gibt es mehr. Und auch wenn ich mein eigenes Leben angucke, dann merke ich, dass ich öfter auf dieser Seite gehinkt habe. Gut. Etwas weiter. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Und er sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gut, wenn du christlich sozialisiert bist, kennst du das natürlich schon seit der Grundschule. Nur halt aus die andere Variante aus dem Matthäusevangelium, aber ja, es ist das Vaterunser. Jesus hat sich wieder zurückgezogen zum Beten. Und dann kommen die Jünger zu ihm und sagen zu ihm, boah, du betest die ganze Zeit, wir wissen gar nicht, wie das geht. Wie sollen wir beten? Zeig uns, wie wir beten sollen. Und Jesus zeigt ihnen jetzt hier, wie sie beten sollen. Und ja, manchmal, es hat schon Wert, das Vaterunser für sich zu beten, hat oft auch schon Kraft. Aber im Wesentlichen ist es halt eine Reihenfolge und also er zeigt im Wesentlichen auch die Prioritäten, in welcher Reihenfolge du was anpackst im Gebet. Nämlich, es fängt an mit Vater unser. Also die Reihenfolge stimmt tatsächlich. Also im Griechischen steht auch erst das Wort Pater, erst das Wort Vater und danach das Wort unser. Als erstes im Gebet steht deine Beziehung zu deinem Vater. Damit fängt Gebet an. Okay? Dann Vater unser. Es ist nicht, du hast nicht nur eine 1:1 Beziehung zu Jesus, wo du der einzige Mensch auf der Welt bist, der Glauben hast und der für sich steht, sondern es ist auch immer, Gott ist ja unser aller Vater von uns hier in diesem Raum, aber es gibt ja weltumspannend viel, viel mehr Christen in viel ganz unterschiedlichen Situationen und die damit reinzunehmen, ist eine gute Sache anzuerkennen. Es ist Teil von einer großen Familie, ich bin nicht nur ein Einzelkämpfer und ich bin jetzt nicht das A und O und das Zentrum dieser Welt, sondern da gibt es nur mehr Leute, die relevant sind. Der nächste Punkt. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Auch in dem Psalm gibt es so eine Bibelstelle, wo steht, mit Danksagung gehen wir in seine Tore ein und mit Lobpreis in seine Vorhöfe. Es ist nie verkehrt, Gebet anzufangen mit Dankbarkeit. Danke Gott für A, B, C, D und so weiter. Wenn du mal anfängst mit Danke sagen und mir dir immer richtig die Mühe gibst, wirklich mal anzufangen, dann ist es doch eigentlich auch schwer aufzuhören. Wenn du jetzt wirklich mal sagst, boah, die und die und die Sachen sind in meinem Leben aber gut, also dann kannst du, also ich könnte dann schon erzählen erstmal. Also wenn ich wirklich mal ins Laufen komme, dann kann ich eigentlich weitermachen. Dann der nächste Punkt an Betung, halt Gott wirklich, ja, die Ehre zu geben, für der er ist. Du bist halt nicht Gott. Du bist nicht das Zentrum der Welt. Nichts von dem, was wir hier haben, hast du geschaffen, inklusive von deinem Körper. Deine Talente hast du dir nicht selber gegeben. Du bist nicht der Nabel der Welt. Es gibt da aber einen, der ist es. Und das halt anzuerkennen im Gebet ist eine gute Sache. So, dann der nächste Punkt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Also nachdem du Gott anerkannt, deine Beziehung zu ihm halt einfach mein Vater, unser Vater, und ihn gedankt hast, ihn angebetet hast, danach kommt dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Von der Prioritätenliste und von der Reihenfolge kommt danach erstmal für das Reich Gottes beten. Für Sachen jetzt außerhalb von deinem Kühlschrank. Du betest darum, dass das Reich Gottes kommt. Und danach, ja, es ist legitim zu sagen, und gib uns unser tägliches Brot. Ich meine, Jesus sagt, dass Gott der Vater eigentlich schon weiß, was wir brauchen. Er weiß es, von daher, du sagst es jetzt nicht, um ihm zu sagen, was du brauchst. Und, also Gebet ist notwendig, aber er weiß es ja. Aber du, also wie gesagt, dieses Bittgebet für deine eigenen Anliegen ist völlig legitim und gehört auch in deine Gebetszeiten, aber es ist halt nicht Punkt 1. Also was halt auch nicht klappt, das sagt das jetzt auch offensichtlich, du kommst jetzt nicht zu Gott mit deiner Shoppingliste. Dein Gebet sollte jetzt nicht anfangen, guten Morgen Gott, ich brauche heute A, B, C, D, D und E und so weiter und Benzin ist knapp, gib mir einen Tankgutschein und dann deine ganze Shoppingliste runterbeten und am Ende, und Gott, wenn du es mir heute Abend nicht gegeben hast, dann weiß ich gar nicht, wie ich gläubig sein soll. Also diese Art Gebet ist halt keine biblische Reihenfolge. Es ist absolut legitim, für deine Anliegen zu beten, hundertprozentig. Du brauchst doch nicht Hände anstellen, du brauchst auch nicht von der anderen Seite vom Pferd runterfallen zu sagen, boah, das ist Gott ja nicht wichtig genug, was ich jetzt hier, boah, da will ich jetzt gar nicht mehr beten. Du kannst es absolut anbringen, aber in der Reihenfolge. Erst steht deine Beziehung zu deinem Vater, dann ihn ehren, ihn anerkennen, dann sein Königreich, was halt einfach mal in Ewigkeitsperspektive wichtiger ist, als ob jetzt du deinen Pulli schon 2 Jahre anhattest. Okay, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jeden, der uns etwas schuldig ist. Anderen vergeben, Selbstvergebung empfangen, gehört da auch mit rein. Aber man sieht halt auch, was da jetzt auch ein Stück weit drin steckt, ja, Buße und Vergebung ist ein wichtiger Teil vom Gebet, aber es ist halt auch nicht Punkt 1. Wenn dein Gebet immer nur ist, oh, vergib mir Gott, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Also das muss natürlich mit rein. Wenn du Sünde da hast, dann musst du sie ja vor Gott halt einfach in Ordnung bringen. Aber wenn dein Gebet immer nur so auf so einem Schuldbewusstsein halt irgendwie basiert, boah, Gott, kann ich denn überhaupt zu dir kommen, bitte vergib mir, dann passt auch was nicht so ganz. Es startet mit Vater, okay? Auch bei diesem ersten Gebet von Jesus nach der Taufe, da war es ja auch so, dass Gott als erstes Mal reingekommen ist und gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Damit startet eigentlich dein Gebetsleben. Diese Bestätigung von Gott, du bist mein geliebter Sohn, wenn du das halt hast, dann darauf kann man ein Gebetsleben aufbauen. Auf jetzt so ein Gottesbild, wo Gott vielleicht irgendwie die ganze Zeit unzufrieden ist mit dir und so weiter und von dir Sachen erwartet, die du aber eigentlich nicht liefern kannst. Auf dieser Grundlage ist es schwierig, ein funktionierendes Gebetsleben aufrechtzuerhalten. Du kannst aus Pflichterfüllung eine Weile machen, aber es wird halt nicht ein Leben lang durchzuhalten sein. Okay. Ich muss kurz gucken, wie viel noch kommt. Ja, in dem Zusammenhang sagt Jesus dann halt auch, dass wir beharrlich sein sollen im Gebet. Und aber auch ermutigt uns halt auch einfach wirklich zu Gott zu kommen. Also in diesem selben Text, das ist Lukas 11. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Das ist eine starke Ermutigung. Gott ist für dich. Er ist auf alle Fälle positiv eingesetzt. Positiv zu dir steht er. Und er will dir gerne geben, was du ihn bittest. Lukas 18 ist dann auch noch ein Gleichnis über Gebet, das ich jetzt aber auch noch kurz anreißen werde. Er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Ja, wie gesagt, also Gebet, es funktioniert halt, das steht auch in dieser selben Passage, dass Gott eigentlich gewillt ist, uns sofort zu geben. Trotzdem ist es so, dass Gebet halt, es ist kein Instant-Gebet, es ist kein Mikrowellenglauben. Es ist nicht so wie mit deiner Mikrowelle und deiner Senseo-Maschine. Okay? Gebet hat nicht diese Qualität. Wie gesagt, wir sind ein bisschen ungeduldig geworden im 21. Jahrhundert, weil ja, die Senseo-Maschine kriegt das ja auch in einer Minute hin. Die fährt hoch, du machst den Tab rein und eine Minute später ist der Kaffee dann aber auch in der Tasse. Und viel länger ist eigentlich auch nicht cool. So sind wir halt ein bisschen gepolt. Weil wir halt alles haben, auf den Knopfdruck. Aber nein, von der Bibel her, so funktioniert Gebet nicht. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Nee, es tut mir nicht leid. Ich muss dir sagen an dieser Stelle und mir, es klappt nicht auf diese Weise. Dieser Mikrowellenglauben, den findest du nicht in der Bibel. Ja, Gott antwortet teilweise sofort. Ja, teilweise du betest und die Sache ist sofort da. Aber dein Glaube muss mit Beständigkeit gepaart sein und auch dein Gebet muss mit Beständigkeit gepaart sein. Das sagt Jesus hier, bringt dieses Gleichnis von diesem ungerechten Richter und dieser Witwe. Der ungerechte Richter hat eigentlich keinen Bock, was zu machen, aber die Witwe bleibt einfach dran. Die lässt mir nicht die Ruhe und irgendwann sagt er, ey, ist mir eigentlich völlig egal, was in der Sache gemacht wird, aber diese Frau lässt mich nicht in Ruhe und um sie mir vom Hals zu schaffen, mache ich jetzt, was sie gesagt hat. Und dann sagt Jesus, Gott ist nicht wie der ungerechte Richter. Er will euch gerne sofort geben, aber wenn die Witwe schon den ungerechten Richter halt einfach zum Handeln bewegen konnte, einfach indem sie dran geblieben ist, genau den Punkt müsst ihr mitnehmen. Du bleibst an der Sache dran, bis sie durch ist. Manche Sachen erfordern das auch einfach. Du fängst an, für eine Sache zu beten und dann musst du doch auch einfach dir ehrlich zugestehen, ganz am Anfang, du hast wahrscheinlich nicht mal den Glauben für die Sache. Du betest dafür, du betest mehr dafür, der Glaube baut sich auf, irgendwann hast du die Zusicherung und irgendwann weißt du, das Ding ist durch. Und dann kommt's. An gewissen Sachen muss man ein bisschen dranbleiben. Ich würde lügen, wenn ich euch was anderes sage. Angelika, die Angelika hat gesagt, so ist das. Wenn die Angelika Trümpfer das sagt, dann solltet ihr zuhören. Okay? Auch jetzt dann die Leute, die Angelika noch nicht so kennen, aber ja, wenn die das sagt, so ist das, dann ist es so. Es ist so. Es ist so. Du musst dranbleiben an Sachen, bis sie durch sind. Okay. Kapitel 19. Schöne Stelle. Und er, Jesus, ging in den Tempel hinein und fing an, die Verkäufer und Käufer darin hinauszutreiben. Und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Also mich begeistert diese Stelle, dich nicht? Ich finde das eigentlich cool. Im Alten Testament wird halt gesagt, dass der Tempel Gottes der Ort ist, wo das Volk Gottes zu ihm beten soll und wo er auch hören wird. Die Stelle aus Könige und Kronen, zweite Chronik ist eigentlich auch ganz, ganz cool. Solltest du vielleicht auch mal durchlesen bei Gelegenheit. Da wird auch viel über die Realität von Gebet gesagt. Aber Jesus schaut sich das halt an. Er geht in den Tempel und er weiß halt von seinem Herzen her, dass da soll ein Haus des Gebets sein. Und die Leute haben es zu ihrem eigenen Vorteil halt einfach, zu ihrer eigenen Bereicherung halt einfach genutzt, machen ihre Geldgeschäftchen da und er wird sauer. Er sieht die Ungerechtigkeit und was macht er? Er handelt. Da siehst du, dass Jesus keine Memme war. Jesus wird ja in diesen religiösen Bildern teilweise so als Softie mit langen Haaren dargestellt, was nicht so vorteilhaft ist, meiner Meinung nach. Aber wenn du alleine in diesen Tempel reingehst und halt einfach mal den absolut ausräumst und die ganzen Geldwechsler da rausschmeißt, dann gehst du da mit einer Power rein. Das heißt, Jesus war schon auch ein Mann, der gesagt hat, wenn er eine Ungerechtigkeit sieht, dann mache ich was. Das finde ich fett. Vor allen Dingen halt auch danach steht halt, dass die Schriftgelehrten ihn halt umbringen wollen. Jesus wusste ja auch, dass es darauf hinausläuft. Er wusste, dass es eine Konfrontation gibt und dass die Leute sauer werden, aber es war ihm egal. Er wusste, das ist das Haus von meinem Vater, da sollen Leute Gott begegnen und das ist nicht da, dass ihr reich werdet, Leute. Und er ist sauer geworden. Finde ich cool, dass sich dein Gebet auch teilweise motiviert, auch mal was um Ungerechtigkeit willen, mal aktiv zu werden und was dran zu ändern. So, jetzt kommen nur noch zwei Stellen. Wir sind fast durch mit unserem Durchlauf durch das Lukas-Evangelium. Ihr habt es fast geschafft, Robin. Gut, dann gibt es in Lukas 21, redet Jesus über die Endzeit, über die letzten Zeiten und wie am Ende die Sachen ein bisschen tough werden. Und dann sagt er: Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Also es ist Lukas 21, Abvers 34. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also auch über die Endzeit steht das hier geschrieben. Also die Situationen werden wahrscheinlich noch ein bisschen tougher an der einen oder anderen Stelle. Und da geht es halt auch darum, dass du jetzt dich nicht zu sehr ablenken lässt. Ablenkung haben wir nicht zu knapp in unserer Zeit. Da haben wir wahrscheinlich mit mehr zu kämpfen als jede Generation vor uns, was Ablenkung angeht. Und da sagt Jesus, wacht und betet. Wacht und betet. Am Ende ist es wichtig, treu zu bleiben. Du willst doch am Ende halt auch vor Jesus stehen und bewährt sein. Oder willst du, dass Jesus am Ende sagt, ich kenne dich eigentlich überhaupt gar nicht. Geh weg. Gut, er war aber tagsüber im Tempel und lehrte bei Nacht. Dabei ging er hinaus auf den Ölberg und so weiter. So, letzte Stelle. Lukas 22, Abvers 39. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrunstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihm, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Ja, das zeigt halt auch einfach, ich meine, wir haben teilweise ein bisschen sehr, wie drücke ich das richtig aus? Also jetzt ein Überschwang an Emotionen gefällt Männern ja oft nicht so gut. Aber weißt du, Gebet ist nicht immer lässig. Es ist nicht immer nur, ja, jetzt bete ich für die Sache, bis es halt gemacht wird oder so, sondern manchmal packt es dich halt auch wirklich. Manchmal geht es halt wirklich ums Eingemachte. Ich meine, bei Jesus viel mehr als bei jedem von uns es je sein wird, weil er halt wusste, was auf ihn zukommt. Und du siehst halt, welche Qualität Jesu Gebet in diesem Moment angenommen hat. Es steht ja alles drin in der Stelle. Also er hat so einen harten Kampf gehabt, dass er sogar sein Schweiß halt sich mit Blut vermischt hat, einfach durch diesen Druck halt, was wohl schon physiologisch möglich ist. Also es kann passieren, wenn du in extrem krassen Situationen bist, kann das passieren. Also du siehst hier, das Gebet war jetzt nicht einfach nur, ja, lässig, ja, lass mal kurz dafür beten, Amen, sondern da ging es um was. Und ein Stück weit, ja, manchmal musst du auch mit ein bisschen Leidenschaft, ein bisschen Emotionen beten und halt auch einfach wissen, ey, das muss jetzt einfach durch. In Matthäus steht dann, auch noch diese Stelle, konntet ihr nicht eine Stunde für mich beten, sagt Jesus, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und dann ist am Ende noch der Zusatz, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Eine Sache, warum wir halt beten sollten als Männer, klar bist du willig, das Richtige zu tun. Aber dein Fleisch ist schwach. Also, nein, deins nicht. Dein Fleisch ist nicht schwach, keine Issues, keine Probleme damit. Cool. Sei gesegnet. Klar willst du. Du willst hier als guter Christ. Aber dein Fleisch ist schwach. Und was ist die Lösung? Wachen und beten. Damit der Geist halt mehr Power hat als und halt überwinden kann in den nötigen Situationen. Klar ist dein Fleisch schwach, weil es uns allen so geht. Aber das muss nicht heißen, dass du halt allen Scheiß... Diese Ausdrucksweise möchte ich nicht und ich lehne das ab. Das muss trotzdem nicht heißen, dass du jeder Versuchung nachgeben musst. Du kannst halt auch die Power empfangen, nicht zu sündigen, aber das kriegst du halt nur, wenn du in anhaltendem Gebet bist, wenn Gebet wirklich ein Faktor in deinem Leben ist. Und wir haben ja, und jetzt zur Zusammenfassung, wir haben ja jetzt gesehen, Jesus hat mehr geleistet an diesen 3 Jahren als jeder Mensch jemals vorher oder nachher. Amen. Aber er hatte halt auch eine Tiefe des Gebets im Hintergrund. Seine Taten waren halt nur die Spitze des Eisbergs und unter der Spitze war halt nochmal ein ganzes eigenes Leben mit Jesus, was auch teilweise kein Mensch gesehen hat. Und da ist die Frage, ist dein Leben auch so, dass du halt schon Sachen erreichst und Sachen tust und halt auch nicht nur einfach nur christliche Sachen machst, sondern halt auch was gebacken bekommst? Aber gibt es da hinten im Hintergrund halt auch ein Leben mit Jesus? Wo nur du, wie Jesus das sagt in deinem Gebetskämmerlein, du gehst da rein, die Tür geht hinter dir zu und es ist nur du und dein Vater im Himmel. Gibt es das in deinem Leben? Das ist die große Preisfrage. Und ja, wie gesagt, ich komme jetzt wirklich zum definitiven Ende. Es fängt damit an, dass Gott dir im Gebet sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Damit startet dein Gebetsleben, das ist die einzige solide Grundlage. Das ist ja eigentlich auch, lieber Mann, egal wie tough du bist, eigentlich ist das, was du eigentlich willst und brauchst. dass jemand dir diese Liebe gibt, diese bedingungslose. Das willst du ja schon als Mann. Aber das kriegst du da im Gebet. Wenn du das hast, dann hast du eine solide Grundlage, auf der du ein Gebetsleben aufbauen kannst. Nur aus Pflichtgefühl bringt nicht die gleichen Resultate. Ist auch nicht komplett verkehrt, aber es wird nicht dieselben Resultate bringen. Von daher hörst du jetzt nicht mit dem Auge, ich muss jetzt eine weitere religiöse Pflicht erfüllen. Aber es ist dein Leben halt einfach. Dein Leben wird nur fruchtbar sein und mein Leben, wenn wir die Zeit wirklich halt auch haben mit Jesus. Wenn unser Leben auch ein Gebetsleben ist. Das muss ich mir zuallererst sagen. Kannst du was mit anfangen, Chris? Bisschen schon? Cool. Ja, ist so. Es ist so. Dann lass uns doch nochmal kurz praktisch werden, dann übergebe ich an meine Frau, steh doch mal mit mir auf. Nach einer Predigt über Gebet kann man auch einfach mal zusammen beten. Gut, als erstes möchte ich nochmal die Personen ansprechen, die keine aktive Beziehung zu Jesus haben. Ich würde dieses Hingabegebet ein bisschen abkürzen. Tu mir doch mal den Gefallen. Vielleicht bist du noch an dem Punkt, wo du eigentlich gar nicht sicher weißt, ob es wirklich diesen Gott gibt, aber ein Stück weit hat auch irgendwas an deinem Herz gezogen. Dann frag doch bitte gerade mal Gott in deinem Herzen oder leise vor dich hin. Gott, wenn es dich wirklich gibt, zeig mir, wer du bist. Sag das doch einfach mal. Dieses Gebet beantwortet Gott sicher. Wenn es einen realen Gott gibt, der reden kann, dann muss er ja auch auf deine Gebete antworten. Das ist ein Gebet, auf das er sicher antworten wird, wenn es ernst meint, definitiv. Wenn du schon einen Schritt weiter bist und sagst, boah, ich bin überführt worden in meinem Herzen, ich will wirklich, dann sag Gott am besten Folgendes und da könnt ihr gerade mal mitbeten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Gott bist. Danke, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Vergib mir meine Sünden und komm in mein Herz. Ich gebe dir mein ganzes Leben und leg's dir hin. Amen. So, und dann als letztes, du sollst ja praktizieren, was es heißt, als christlicher, echter Mann auch zu beten. Schnapp dir doch mal zwei Personen neben dir und bete nochmal einfach zusammen für die Inhalte der Predigt, dass du die Power hast, tatsächlich ein aktives Gebetsleben zu leben, dass Gott dem anderen seine Liebe für ihn zeigt. Segne doch bitte einfach nochmal deinen Nachbarn. Nimm dir die Person neben dir oder die zwei Personen neben dir und betet füreinander. Während dieser Zeit wird er kein wenig Musik anmachen. Und erst danach sich von Titus segnen lassen. Das habt ihr sehr gut gemacht. Amen. Und Jesus, ich danke dir auch noch für die Leute, die jetzt hier noch im Beten sind. Ich bete für alle, die zugehört haben zu der Predigt, dass du zu ihren Herzen redest. Ich bitte dich, führe uns wirklich in ein Gebetsleben rein, Herr. Führe uns in eine Beziehung zu dir, die tiefer wird, Herr. Zeig uns, wer du bist. Hilf uns, ein Leben zu leben, was dir auch gefällt, wo du auch Spaß dran haben kannst. Danke, Herr. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.